würde ich jetzt einfach mal anfangen mit der Buchvorstellung von dem neu erschienenen, jetzt erstmals auf Deutsch vorliegenden Buch über Klassenkämpfe in der UdSSR in den 30er Jahren von Charles Bettelheim. Mein Name ist Andreas Fürster, ich bin der, der diesen kleinen Ziegelstein übersetzt hat. Bei der Übersetzung so viel Stalin quer gelesen hat, wie ich niemals freiwillig tun würde normalerweise, aber gut, das ist die Lohnarbeit. Ist aber auch interessant. Man muss ja auch mal Sachen lesen, die einem eher entgegenstehen oder so. Zur Einleitung vielleicht nochmal kurz ein paar Worte. Einige wissen das wahrscheinlich. Also die Frage, warum jetzt in der Neuübersetzung ein 30 Jahre altes Buch, 35 Jahre altes Buch hier rausgekommen ist. Das hat mehrere Erklärungen. Einerseits hängt das natürlich mit dem Verlagsprogramm der Buchmacherei zusammen. Die haben da einen Strang, wo sie sich halt mit linkskommunistischen und dissidenten Analysen der historischen sozialistischen Erfahrungen beschäftigen. Wir haben da Anton Ciliga, hoher KP-Funktionär Jugoslawiens, wenn ich recht informiert bin. Wir haben Richard Müller, der in der Novemberrevolution hier in Deutschland eine wichtige Rolle in Berlin hier gespielt hat, bei den revolutionären Obleuten. Und wir haben natürlich auch Wolin, der aus anarchistischer Sicht die russische Revolution beleuchtet. Und nun haben wir also hier den Charles Bettelheim, einen Ökonomen, einen französischen Ökonomen, der sich lange Jahre mit Wirtschaftsplanung auseinandergesetzt hat, also auch beruflich, der sich auch mit Che Guevara angelegt hat, als der Wirtschaftsminister und Industrieminister in Kuba war, der auch Maoist war und so weiter, aber über diese ganzen alten Debatten kann ich so nichts sagen. Ich kenne den, Bettelheim ist ja auch schon tot, von daher habe ich ihn auch nie kennengelernt und habe mich auch halt eher mit dem Buch befasst, als jetzt mit den Debatten, aber vielleicht kommen wir da später nochmal drauf. Was ich sagen kann, ich habe mich zum Einlesen habe ich natürlich den ersten Band, 1917 bis 21 ist die Periode, mit der er sich da beschäftigt, gelesen. Der lag seit den 70ern auf Deutsch vor. Und da war ich erstmal schockiert, gefühlte 90% Lenin-Zitate. Aber gut, auch, hat auch was, weil lese ich sonst auch nicht, von daher. Und man muss natürlich auch sagen, also gibt ja wieder Neo-Leninisten und Lenin-Fans und so. Ich bin da als privat eher auf Abstand, denn man hat ja auch schon bei Lenin ein wesentliches Charakteristikum des bolschewistischen Revolutionsverständnisses, dass wir als Avantgarde, als Vorhut, als Führer der Arbeiterklasse sich auch gegen Mehrheiten behaupten müssen, uns auch gewaltsam durchsetzen müssen gegen Mehrheiten oder vor allen Dingen wir der Auffassung sind, dass wir das müssen, also dass wir wollen. Also so hat es so einer der Verleger von der Buchmacherei gefasst und der meint, dass sich alle anderen sozialistischen oppositionellen Strömungen in der Nacht der Oktoberrevolution eben dadurch davon unterschieden haben. Also von den Anarchisten über die linken Sozialrevolutionäre bis hin zur Arbeiteropposition in der bolschewistischen Partei selbst. Dass also diese Oppositionsströmungen, diese sozialistische revolutionäre Opposition, also jetzt nicht die Weißen oder so, die Konterrevolutionäre, sondern tatsächlich die auf eine Emanzipation hinaus wollten, dass die meinten, dass die Revolution ein freiwilliger Prozess sein muss und der eben nicht mit Zwang durchgesetzt werden kann und Gewalt. Und da gibt es natürlich, wie gesagt, eine ganze linkskommunistische dissidente Tradition, in der steht zum Beispiel auch Anton Paneköck, Rätekommunist, der schreibt 1938 zum Beispiel, dass die Revolution für die, das Ziel der Revolution für die Arbeiterklasse ist, dass sie selbst Meister über die Produktion werden und die Quelle ihres Lebens, ihren eigenen Arbeitsprozess beherrschen. Das ist die wirkliche Aufhebung des Kapitalismus. Und ich denke, in dieser Tradition, in diesem Ansatz, in diesem pluralistischen Ansatz, sieht sich auch die Buchmacherei. Und aus diesem Grunde haben wir auch dieses Buch hier übersetzt. Denn was heißt es hingegen, sich gewaltsam gegen Mehrheiten durchzusetzen? Das zeichnet Charles Bettelheim in den letzten beiden Bänden seines Vierteilers Klassenkämpfe in der UdSSR ganz detailliert nach. Wir haben jetzt hier die dritten und den vierten Band in einem Band vorliegen. Und wie gesagt, er zeichnet es detailliert nach. Das heißt, ich werde jetzt hier in der Buchvorstellung nicht drauf eingehen, was sicherlich euch bekannt ist. Die Säuberungen, Schauprozesse, CK, GPU und so weiter. Die politische gewaltsame Repression. Ich würde eher ein bisschen auf das eingehen, was vielleicht weniger bekannt ist, was auch mir neu war in der Lektüre beim Übersetzen dieses Buches. Zum Beispiel der Status der Kolchosbauern, die zum Beispiel nicht wie normale Sowjetbürger, wie Industriearbeiter zum Beispiel, sich frei bewegen konnten, sondern bis in die 70er Jahre hinein einen Binnenpass hatten und die den Kolchos nicht verlassen durften, wenn sie keine Erlaubnis ihres Kolchos-Vorsitzenden hatten. Sie hatten also keine Bewegungsfreiheit und im Musterstatut der Kolchosen, wie gesagt, ist ja alles immer schön zentralisiert, im Musterstatut der Kolchosen gibt es eine ganz unpräzise Kann-Bestimmung, also man kann austreten, aber dadurch, dass eben das eine Kann-Bestimmung ist, wird dieses Gesuch im Prinzip der Willkür des Vorsitzenden der spezifischen Situation überlassen. Das heißt, die Kolchosbauern hatten vor allen Dingen Pflichten und keinerlei Rechte. Er schreibt aber auch, Bettelheim, dass es da auch vor allen Dingen Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre eine massive Gegenbewegung gab. Das nannte sich dann, sich das Wolfsbillett zu nehmen, das also ohne Pass in die Städte, in die rasch wachsenden Städte zu ziehen und dort in Baracken zu hausen, in Ecken, wie das damals genannt wurde, also wo tatsächlich man buchstäblich nur eine Ecke eines Zimmers hatte zum Leben. Und diese Wohnungsnot dieser frisch industrialisierten Arbeiter, dieser Bauern, die da in die Städte gekommen sind, die haben natürlich die Wohnungsnot in den Städten für die, sag ich mal, alteingesessene Arbeiterklasse auch nochmal verschärft. Und von daher ist es auch wichtig zu wissen, dass diese Wohnungen häufig auch an den Betrieb gebunden waren. Wenn man also im Betrieb aufgemuckt hat, dann konnte es auch sein, dass man durchaus im Winter aus der Wohnung oder aus seiner Ecke geflogen ist. Ich komme auf die Wohnungsnot nochmal zurück später. Was wir sonst noch haben, neben statistischen Analysen und Auswertungen von Indizes und politischen Bewertungen, sind auch biografische Splitter, die Bettelheim einstreut, die ich immer sehr anschaulich finde. Zum Beispiel führt er an über die Willkür der politischen Repression, zitiert er Jewgenia Ginsburg, die ein biografisches Buch geschrieben hat, eine Lehrerin, Professorin, und er schreibt da, Ginsburg führt den Fall einer verurteilten Bäuerin an, die von Trotzkismus keine Ahnung hatte und glaubte, sie wurde bestraft, weil sie Traktoristin war. Sie verband dieses Wort, das sie kannte, mit dem Wort Trotzkistin. Ja, also, und das ist kein Einzelfall. Bei der Querlektüre nach den Zitaten, die auf Deutsch vorliegen, habe ich mehrere von den den auf Deutsch vorliegenden Sachen eben gelesen. Und da gibt es ganz wahnwitzige Sachen. Ich glaube, was war das? Leopold Trepper, einer der Organisatoren der Roten Kapelle, war ein Moskau-Journalist, hat einen Artikel geschrieben zur Bewertung aktueller Problemlagen. Und bei seiner Zeitung meinen sie, ja, alles sehr schön, alles sehr überzeugend, gut, aber es fehlen noch ein paar Marx, Engels, Lenin und Stalin-Zitate. Und er meinte, es wäre schlimmer, als nackt auf die Straße zu gehen, einen Text ohne diese Zitate da reinzubringen. So einfach nur mal zum Zeitgeist. Das wollte ich nochmal verdeutlichen, weil diese 30 Seiten Literaturliste, die wir hier drin haben, ist eine wahre Fundgrube. Einerseits eben wegen diesen biografischen Berichten, wo mir echt auch manchmal die Tränen gekommen sind in der Bibliothek. So, das war echt berührend. Und dann, was ich auch noch erstaunlich finde, auch mit Hinblick dann auf diese ganze K-Gruppensache im Nachgang von 68, dass es durchaus auch schon sehr gute wissenschaftliche und jetzt nicht reißerisch antikommunistische Bewertungen und Analysen gab, die zum Beispiel auf Deutsch erschienen 1953, Arbeiterklasse und Arbeitspolitik in der Sowjetunion von Salomon Schwarz oder Karl Eugen Wedekind, Privatproduzenten in der sowjetischen Landwirtschaft, erschienen 67. Also das sind, finde ich immer dann nochmal sehr bemerkenswert, wie sich halt quasi politisch gewollt im Westen nach 68 in den K-Gruppen auch durchaus eine Ignoranz halt über Jahrzehnte halten konnte. Aber wie gesagt, die biografischen Schriften, also Treppe habe ich genannt, Margarete Neuber-Buber-Neumann von der Komintern oder auch eben besagte Jewgenia Ginsburg, diesen ganz bewegende Schriften oder auch die kommunistische Selbstkritik von Roy Medvedev, Die Wahrheit ist unsere Stärke, erschien 1973, wo er ganz klar, also wo man im Prinzip auch nicht auf Bettelheim Anfang der 80er Jahre hätte warten müssen, um zu erkennen, was dort in der Sowjetunion passiert ist. Aber gut, soweit zur Einleitung, ein bisschen lang schon. Ich hatte es schon gesagt, das Buch hat 650 Seiten, ist im Original in zwei Bänden erschienen. Wir haben hier Bände 3 und 4. Manchmal, weil sie die dritte Periode abdecken, also die Periode von 1930 bis 1941, in diesem Vierteiler, manchmal bezeichne ich die auch als Band 3.1 und 3.2. Das hat manchmal ein bisschen zur Verwirrung geführt, aber gut. Also der Band 3.1, Band 3 fokussiert auf die Beherrschten und der Band 4 oder Band 3.2, beide hier in dem Buch, fokussiert sich auf die herrschende Klasse in der Sowjetunion. Und ich will jetzt versuchen, einige Akzente zu setzen und das Buch so ein bisschen vorzustellen. Ich kann natürlich nicht ganz so ins Detail gehen, weil 650 Seiten vorlesen dauert seine Zeit. Also kurz gesagt, theoretisch gefasst lautet die Hauptthese von Charles Bettelheim so: In der Sowjetunion besteht der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit weiter. Folglich existieren und wirken auch wesentliche Eigenschaften des Kapitalismus noch immer. Bettelheim bezieht also hier eine klare Position in der Debatte, die in revolutionären Kreisen schon seit den 20er Jahren geführt wird, über den Charakter der Sowjetunion als Arbeiterstaat, als degenerierter Arbeiterstaat, als Staatskapitalismus und so weiter. Sein zentraler Punkt in seiner Argumentation ist recht simpel, nämlich der Widerspruch zwischen denjenigen, die den Mehrwert produzieren, und denen, die über ihn verfügen. Erstere bilden das, was Marx den Gesamtarbeiter nennt. Letztere bilden den Gesamtkapitalisten. Und sein Marx hat Bettelheim natürlich gelesen. Keine Sorge, das wird das einzige marxistisch-kommunistisch-theoretisch bleiben in den herigen Ausführungen. Also, im Privatkapitalismus stellt sich die Einheit des Kapitals tatsächlich in der umgekehrten Form der Konkurrenz dar. Jedes Kapitalfragment wird dazu getrieben, die größtmögliche Ausbeutung seiner Arbeiter zu verwirklichen, die Arbeit zu intensivieren und Neuerungen einzuführen, um einen Vorsprung gegenüber konkurrierenden Kapitalen zu wahren. Damit aber trägt es zur Entwicklung der spezifisch kapitalistischen Produktivität bei. Unter den Bedingungen eines Kapitalismus sowjetischen Typs setzen sich die Gesetze des Kapitalismus nicht auf die gleiche Weise durch. Die Konkurrenz wirkt unter anderen Modalitäten. Die Ausweitung des Staatseigentums und einer staatlichen Planung auf die Herstellung, die Preise und Löhne, die Investitionen und so weiter verändert tatsächlich die Bedingungen, unter denen jedes Bruchstück des gesellschaftlichen Kapitals den anderen gegenübersteht. Aufgrund dieser Veränderungen nimmt die Konkurrenz nicht mehr hauptsächlich die Form von Auseinandersetzungen auf dem Produktmarkt oder auf einem Kapitalmarkt an, sodass die Disziplin und die Einheit, die von der Marktform und von der Geldform durchgesetzt werden, stark rückläufig sind. Dieser Typ von Einheit wird ersetzt durch einen anderen, der die Planform annimmt und der ergänzt wird, schreibt er später, durch die Form der Partei. Bevor er aber solche Schlussfolgerungen zieht, die jetzt sicherlich auch für die meisten hier im Raum, wie ich annehme, nichts Neues sind oder zumindest in den groben Zügen unstrittig sind, bevor er solche Schlussfolgerungen zieht, begibt sich Bettelheim allerdings durchaus auch auf die Mikroebene des Betriebes. Ein Ansatz, für den er noch 2007 von Marcel van der Linden heftig kritisiert worden ist, und schaut sich auf dieser Mikroebene sozusagen hinter die Kulissen der parteioffiziellen Propaganda und das natürlich als Ökonom mit dem Blick eines Ökonomen. Da sieht er dann, dass die relative Verschlechterung der Lebensbedingungen, und zwar bis in die 1980er hinein, sich demnach nicht nur im Lebensstandard, sondern auch in den Arbeitsbedingungen zeigt. Und sie zeigt sich eben auch in der Produktivität. Bekanntermaßen ist ja die Landwirtschaft, der grundlegende Wirtschaftssektor, wird ja nicht von ungefähr als Primärsektor bezeichnet. Und auch hier, und das finde ich jetzt persönlich halt spannend, wenn es halt so um Zahlen und Fakten geht, dass man sich das mal ein bisschen veranschaulichen kann, und vergleichen kann, was eigentlich Fakt ist. Er schreibt, er hat hier eine Tabelle vom Ertrag pro Beschäftigten in der Landwirtschaft, Vergleich UdSSR und USA, Ende der 70er Jahre. Und wir haben in der UdSSR pro Beschäftigten, wie gesagt, Getreideproduktion von 4,5 Tonnen, in den USA von 54 Tonnen. Milch 2,8 Tonnen in der UdSSR pro Beschäftigten, Produktion in den USA gegen 2,8, 11,8 Tonnen. Das ist sehr, sehr eindrücklich und wir haben viele Beispiele, viele so Zahnbeispiele in dem Buch hier drin. Und Bettelheim schreibt zur Bewertung und nochmal zur Einordnung, wenn die Erträge der sowjetischen Landwirtschaft sehr gering sind, so sind ihre Gestehungskosten sehr viel höher als die der amerikanischen Landwirtschaft. Obwohl der Mindeststundenlohn in der UdSSR bei 59 US-Cent liegt, gegenüber dem amerikanischen Agrarstundenlohn von 1,72 Dollar. Und trotz dieser niedrigen Löhne liegt der Herstellungspreis für Weizen in der UdSSR bei 102 Rubel je Tonne gegenüber 49 Rubel in den Vereinigten Staaten. Also das finde ich immer, also macht es halt mal anschaulich und finde ich ganz gut. Dieses Zitat hier stammt aus dem Schlusswort. Also dort schreibt er über die sowjetische Gegenwart seiner Zeit, Anfang der 80er, Ende der 70er Jahre. Aber der ökonomische Blick von Bettelheim richtet sich natürlich vor allem auf den Gegenstand des Buches, auf die 30er Jahre. Auch hier nochmal was zur Einordnung. Für 1937 lässt sich schätzen, dass der durchschnittliche Reallohn der Arbeiter und Angestellten, wie gesagt, nicht der Kolchosbauern, der Arbeiter und Angestellten bei ungefähr 56% bis 60% des Niveaus von 1928 liegt. Also binnen 10 Jahren um 40% gesunken. Man ist jedoch weit entfernt von den Zielen des zweiten 5-Jahr-Planens, der eine Verdopplung des durchschnittlichen Reallohnes in der Industrie vorsah. Auch aus verschiedenen Indizes über die materielle Lage der städtischen Arbeiter geht eine starke Verschlechterung der Lebensbedingungen letzterer hervor. So fällt die verfügbare Wohnfläche pro Städter zwischen 1927 und 1937 von 6,4 Quadratmeter auf 4,2 Quadratmeter. Doch die Lage der Arbeiter, insbesondere der Hilfsarbeiter, ist sehr viel schlechter, als aus diesen Durchschnittszahlen hervorgeht. Ein weiteres interessantes Beispiel, wie ich finde, ist Bettelheims Blick auf den Stachanovismus, also diese Bewegung, die zunächst von unten kam, zur Produktions- und Produktivitätssteigerung. Und diesen Stachanovismus begreift er nicht, wie die sowjetische Propaganda uns glauben will, machen will, als kollektiven Kraftakt, sondern als Umstrukturierung der Arbeitsorganisation, quasi als spezifische Form des Fordismus, mit einer zunehmenden Fragmentierung von Arbeitsschritten und einer weitergehenden Ausnutzung der Maschinen etc. Der Stachanow war ein Arbeiter in der Kohlegrube im Donetzbecken und es wurde natürlich dann die Steigerung um mehrere 100% Planübererfüllung wurde natürlich in der Presse breit bekannt gemacht und wurde auch dann übertragen auf andere Werke. Es gab einen Busigin in der Automobilproduktion, eine Vinogradova in der Textilproduktion und so weiter. Also es hat sehr breite Kreise angenommen. Was war das aber? Was hat Stachanow gemacht, um diese Normen zu 1000% zu erfüllen? Stachanow führt die folgenden Veränderungen im Arbeitsprozess ein. Zuallererst führt nunmehr ein einziger Arbeiter den gesamten Verhieb durch und nutzt seinen Pickhammer, also die gesamte Zeit. Die anderen Arbeiter bereiten die Arbeit vor und führen auch alle anderen Arbeitsschritte während des Verhiebs aus, nämlich Grubenzimmerung, Kohlebeförderung etc. Diese Maßnahmen führen zu einer Vertiefung der kapitalistischen Arbeitsteilung. Sie befreien die qualifizierten Arbeiter von zweitrangigen Aufgaben. Die Hilfsarbeiter können ja neu zugewanderte ehemalige Landarbeiter übernehmen und übertragen diese an unqualifizierte Arbeiter. Sie begünstigen so eine gesteigerte Teilung des Gesamtarbeiters zwischen einer verringerten Zahl qualifizierter Arbeiter und einer relativ größeren Anzahl von Hilfsarbeitern, die natürlich auch weniger Lohn erhalten. Die Polarisierung, die den Gesamtarbeiter unter den Bedingungen des Kapitalismus kennzeichnet, findet sich hier also verstärkt. Das sind natürlich jetzt hier nur einige wenige Ausschnitte. Ich wollte auch ein bisschen euch klar machen, wie er schreibt, beziehungsweise wie ich das übersetzt habe und wie so seine Argumentationslinie so im Groben ist. Bettelheim hat wohlgemerkt in einer Zeit vor dem Internet eine Unmenge an Material zusammengetragen und analysiert und kommt mit seinem Forschungsinteresse, ich habe es euch schon gesagt, Forschungsinteresse auf der Wirtschaftsplanung, zu ebenso klaren wie erschütternden Ergebnissen. Erschütternd deshalb, weil sie offenbaren, wie groß die Baustellen einer sozialistischen Wirtschaftstheorie in der praktischen Umsetzung noch sind bzw. gewesen sind. Wir hatten es ja schon kurz hier, dass der Plan halt eine Verdopplung vorsah und tatsächlich halt eine Halbierung stattgefunden hat. Darauf kommt er häufiger zurück, dass die Pläne im Prinzip aus der Luft gegriffen waren bzw. politisch motiviert waren. Das stinkt ihm natürlich als Planungsökonom und da geht er öfters drauf ein. Da will ich nochmal kurz was vortragen dazu, um auch zu erklären, das ist nicht einfach nur eine, wie nennt man das, Hybris, also ein eine Anmaßung war, das politisch so hochzusetzen, sondern dass es wirtschaftspolitisch auch schädlich war, zu ambitionierte Pläne aufzustellen. Die Aufstellung von Plänen, die mangels ausreichender materieller und menschlicher Ressourcen teilweise nicht zu verwirklichen sind, führt unvermeidlich zu Verknappung und Mangelerscheinungen. Im Lauf der 30er Jahre und vor allem im Verlauf des ersten Fünf-Jahr-Zeitraums bringt, das ist bekannt, das Auftauchen des Mangels die Sowjetführer nicht etwa dazu, die Planziele zu senken, sondern sie zu steigern, indem in der Erzeugung defizitärer Produkte immer höhere Ziele gestellt werden. So erleben beispielsweise die für die Eisen- und Stahlindustrie aufgestellten Produktionsziele zwischen 1929 und 1932 einen außergewöhnlichen Zuwachs. Weit davon entfernt, den Mangel zu verringern, bewirken solche Praktiken der Planrevision offenkundig nur dessen Verschärfung. Tatsächlich erfordert die Festlegung zusätzlicher Ziele die Errichtung zusätzlicher Fabriken, was die Erlangung zusätzlicher Mittel notwendig macht. So erfordert die Eröffnung einer neuer industrieller Baustellen immer mehr Stahl, so dass es an Stahl immer mehr mangelt. Konkret lässt sich feststellen, dass sich die Liste der rund 1200 Industriebaustellen im Laufe der Monate, die auf die Verabschiedung des Planes folgen, praktisch verdoppelt hat. Folglich findet man schließlich gegenüber 22 Milliarden Rubel, die laut 5-Jahr-Plan in die Industrie, das Baugewerbe und das Transportwesen hätten investiert werden sollen, einen tatsächlichen Investitionsbetrag von 41 Milliarden. Eine solche Steigerung der Investitionen lastet schwer auf den Ressourcen, die für den Konsum zur Verfügung stehen. Sie führt auch zu einem riesigen Ungleichgewicht zwischen den verfügbaren materiellen Ressourcen und dem Bedarf der verschiedenen Baustellen. Denn diese, also im Prinzip ist es die gleiche Bewegung, sie im Politischen vollzogen wurde, würde ich sagen. Wenn man sagt, das haut noch nicht hin, das reicht noch nicht, dann kommt es für Bolschewiki nicht in die Frage, für Bolschewisten nicht in Frage, einen Schritt zurückzumachen und nochmal neu anzusetzen, sondern dann werden eben ambitioniertere Ziele aufgestellt und dann wird im Politischen eben auch zur Waffengewalt und Unterdrückung gegriffen. Das haben Sie anscheinend, also was jetzt Bettelheim hier argumentiert, finde ich für heutige Überlegungen auch zur Planung und so weiter sehr relevant, weil der Ansatz der forcierten Industrialisierung, der von der KPDSU verfolgt wurde seit Anfang der 30er Jahre, ja offenbar dem Motto folgte, viel hilft viel. Also so diese Küchentischweisheiten, die halt auch sagen, ein Staatshaushalt ist dasselbe wie eine schwäbische Hausfrauenkasse oder nach dem Motto, wurde ausgedrückt in der Losung, ich glaube, das war aber DDR, so wie wir heute arbeiten, werden wir morgen leben. Ist natürlich logisch, aber das ist trotzdem zur Motivierung der Beschäftigten nicht langt. Das wird aus den Darstellungen von Bettelheim sehr stark ersichtlich. Und ersichtlich wird auch, dass eben dieses viel hilft viel und zuerst die Grundgüterindustrie aufbauen, Schwerindustrie aufbauen und dann können wir uns den Konsumgütern zuwenden, dass das eben so linear nicht funktioniert, wie das in den Plänen vorgesehen war. Ich will nun langsam zum Ende kommen und ich muss auch, das habt ihr ja gemerkt, muss auch eingestehen, dass ich mich in der Darstellung hier besonders auf die ökonomischen Aspekte dieses Buches Klassenkämpfe in der UdSSR in den 30ern konzentriert habe, denn die kommen meiner Meinung nach in der politischen Debatte häufig zu kurz. Das heißt keineswegs, dass Bettelheim eine reine Wirtschaftsgeschichte der Stalinzeit geschrieben hätte. Es geht ja auch nur bis 41, gibt es auch noch eine zweite Hälfte der Stalinzeit. Er behandelt auch und ausführlich den äußerst gewaltsamen Massenterror gegen die Arbeiterklasse. Und er behandelt auch sehr ausführlich die inneren Widersprüche der Parteihierarchie und der Parteiideologie. Wir können auch da gerne nochmal, wenn ihr da Fragen habt oder so, in der Diskussion nochmal drauf eingehen. Ganz ablegen kann er aber in diesen, sag ich mal, nicht ökonomischen Bereichen das zahlenmäßige Erfassen von Verhältnissen, was Ökonomen so eigen ist, nicht. Auch hier nochmal ein Ausschnitt. Es geht hier jetzt um die, was haben wir hier? Erste Hälfte der 30er Jahre im Band 3.2, im Band 4 hier drin. Also um die Seite der Herrschenden, um die Parteibourgeoisie, wie er das nennt, die eben die Direktionsmacht über die Arbeiterklasse ausübt. Und die wurde ja bekanntlich durchaus auch immer wieder gesäubert. Und wie so eine Säuberung aussieht und welche Ausmaße die annimmt, finde ich hier in dem Zitat mit den Zahlen auch nochmal ganz anschaulich gemacht. Um das Ausmaß dieser Kadererneuerung zu veranschaulichen, sei darauf verwiesen, dass Anfang 1939 von den 139 ZK-Mitgliedern, die auf dem 17. Parteitag gewählt worden waren, von 139 110 verhaftet, hingerichtet oder in den Selbstmord getrieben waren. Gleichermaßen ist festzustellen, dass von den 1966 Delegierten des 17. Parteitags, dem sogenannten Parteitag der Sieger, während der Jeschewtschina, also einer Repressionswelle, von den 1900 Delegierten 1100 verhaftet und mehrheitlich hingerichtet wurden. Auf dem 18. Parteitag 1939 erscheinen nur 3% der Delegierten des vorherigen Parteitags. Zwischen 1936 und 1939 ist die Erneuerung der Parteileitungsapparate auf der Ebene der Republiken und der großen Städte ganz genauso radikal wie im Zentrum. Auch dort sind sogar die Männer betroffen, die augenscheinlich immer getreue Unterstützer des Generalsekretärs Stalin waren. In diesen Jahren kommt es, je nachdem, zu einer Ersetzung von 80-100% der Führungskader der Republiken und Regionen. Erwähnenswert ist zudem, dass 1930 70% der Regional- und Gebietssekretäre sowie der Zentralkomitees der föderierten Republiken, also 70% vor der Oktoberrevolution in die Partei eingetreten waren. 9 Jahre später, 1939, hingegen waren 80% erst nach 1924 eingetreten. Also ich finde das ganz beeindruckend und veranschaulich gut, die Ausmaße und die Erschütterung was es tatsächlich heißt, so einem organisierten Terror zu unterliegen und wie sehr dann die blumigen Plakate, Filme, Zeitungsartikel sich von der Wirklichkeit unterscheiden. Einräumen muss ich auch zum Abschluss, dass wir uns mit der Lektüre dieses Buches auf eine Zeitreise begeben sozusagen. Nicht nur, weil es die 30er Jahre behandelt, sondern auch, weil es, wie gesagt, vor 35 Jahren verfasst worden ist. Die Entwicklung der Sowjetunion war damals noch offen. Das Ende war vielleicht absehbar, aber noch nicht ausgemacht. Und auch die Stellung der kommunistischen Partei in Frankreich zum Beispiel war damals noch eine ganz andere als heute. Dementsprechend waren die Debatten auch ganz andere. Kurz, man mag die Begrifflichkeiten, die Bettelheim verwendet, Staatskapitalismus, Parteibourgeoisie, Herrschende, Beherrschte und so weiter, kritisieren. Sie mögen auf unbeleckte Gemüter sogar etwas altbacken wirken. Man kann sie theoretisch kritisieren, aber insgesamt würde ich schon sagen, dass es sich hierbei um ein sehr detailliertes Überblickswerk handelt, das zugleich auch wichtige und richtige Fragen auch für die sozialistische Debatte heute aufwirft. Und meines Erachtens ist es völlig gerechtfertigt, auch eingedenk des Ausspruchs von Anton Paneckek, den Arbeitsprozess selbst zu meistern, die Quelle des eigenen Lebens selbst zu meistern, den Blick also auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Werktätigen, wie es so schön heißt, so schön altbacken, zu richten, auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen und Sachzwänge eben auch notfalls zu vermitteln in der sozialen Bewegung und in der sozialen Revolution. Dies natürlich nicht nur aus politischem Anspruch, nicht nur in der Umsetzung des Programms, das wir vertreten, sondern auch, und das zeigt Bettelheim, aus ökonomischem Kalkül. Und diese Vermittlung der Sachzwänge, dazu kam es in der Sowjetunion eben nicht. Dazu noch ein allerletztes Zitat, versprochen. Eine gewisse Art von Zusammenfassung auch. Unter den Bedingungen der UdSSR der 30er Jahre ist der Parteikapitalismus in der Lage, die Ausbeutungsrate der Produzenten auf ein außerordentlich hohes Maß zu treiben. Doch trotz einer solchen Rate ist er kaum in der Lage, die Produktion und insbesondere die zivile Produktion regelmäßig zu steigern. Regelmäßig, Schlüsselwort, weil das Argument für den Plan ist ja auch immer, die Anarchie des Marktes zu überwinden und also absehbar, regelmäßig und willentlich zu produzieren. Die erhöhte Ausbeutungsrate führt gewiss zu einer erhöhten Investitionsrate, zieht aber keine Wachstumsrate der Produktion nach sich, die der riesigen Akkumulationsbemühungen entsprechen würde. Während der 30er bis in die 50er Jahre ist der Widerspruch zwischen der Ausbeutungs- und Akkumulationsfähigkeit des Parteikapitalismus und seiner Fähigkeit zur Produktionssteigerung teilweise verschleiert worden durch die enormen Bevölkerungsverschiebungen von der Landwirtschaft in die Industrie, welche letztendlich starke Steigerungen der Gesamtproduktion ermöglicht haben. Doch schon zu dieser Zeit offenbarte die spezifische Form, welche die Überakkumulationskrisen des Kapitals annahmen, dass dieser Kapitalismustyp nur mäßig geeignet ist, eine intensive Akkumulation zur raschen Steigerung der Arbeitsproduktivität zu verwirklichen, um allgemeine Mangelerscheinungen zu vermeiden und das Lebensniveau der Werktätigen substanziell zu heben. Dies ergibt sich aus den Zwängen, die dieser Kapitalismus der Wirtschaft aufbürdete. Jedoch gibt es weitere, ebenso entscheidende Elemente, welche die geringe Dynamik der Zivilproduktion und der Konsumption unter den Bedingungen des Parteikapitalismus erklären, wie er sich seit der zweiten Hälfte der 30er Jahre in der UdSSR entwickelt hat. Unter diesen Bedingungen konnten die Reproduktionskosten der Arbeitskraft auf niedrigem Niveau gehalten werden, wodurch umfängliche Investitionen in die Produktion von Produktionsmitteln und dann zunehmend in die Rüstungsproduktion möglich wurden. Aber das niedrige Lohnniveau drängt weder die Führungskräfte der Wirtschaft noch die der Betriebe dazu, die Produktionsbedingungen tiefgreifend zu verbessern. Die Praxis niedriger Löhne hat zur Folge, dass sich eine Steigerung der Arbeitsproduktivität nur in eine verhältnismäßig geringe Senkung der monetären Kosten übersetzt. Dies trägt dazu bei, einen Teil der technischen Umwandlungen, welche die Arbeitsproduktivität heben würden, nicht zu begünstigen, denn diese erscheinen als wenig rentabel. So entwickelt sich ein Teufelskreis, denn das niedrige Lohnniveau und die schlechten Lebensbedingungen begünstigen ihrerseits in nur geringem Maße die Entwicklung von Anstrengungen der Produzenten und das Produktivitätswachstum. Gleiches gilt für die Verschärfung des Fabrikdespotismus. Ja, ich würde das Buch einfach mal rumgehen lassen. Das Inhaltsverzeichnis ist sehr detailliert. Da gewinnt man nochmal einen größeren, besseren Eindruck auch über die Teile des Buches, die ich jetzt in der Darstellung ausgelassen habe. Wir haben oben im dritten OG einen Stand von der Buchmacherei. Dort gibt es mit einem Messerabatt von 4 Euro. Es gibt leider nicht mehr so viele Bücher, aber ihr könnt das auch hier zum Preis hier kaufen und kriegt das dann zugeschickt. Und zu guter Letzt vielleicht noch ein Hinweis auf eine Veranstaltung, die, wie ich vermute, sich mit ähnlichen Problemstellungen befasst, mit ähnlichen Fragestellungen. Heute hier um 16 Uhr, Aufhebung des Kapitalismus, Ökonomie einer Übergangsgesellschaft. Scheint mir ganz interessant, von der Historie, von der historischen Erfahrung nochmal zu aktuellen Überlegungen überzugehen, falls ihr da noch Lust und Zeit habt. Schönen Dank. Jo, ging ja dann doch ganz fix, halbe Stunde. Ich hab nicht zu schnell gesprochen. Wenn es nicht gleich Fragen geben sollte, wenn ihr nochmal in das Inhaltsverzeichnis reingucken wollt und so weiter, dann würde ich auch vorschlagen, machen wir eine kleine Pause für eine Kippe oder wir können auch gleich anfangen, mir egal, wie ihr wollt. Ist okay, ganz so süchtig bin ich. Also, fang gerne an.
Was mir aufgefallen ist, dass du, wo du zum Schluss ja zu Recht gesagt hast, da gibt es ja auch noch andere Sachen, über die selbst hier ja heute noch diskutiert werden, dass für den Bettelheim und auch für deine Zusammenfassung des Bettelheims gar keine Rolle gespielt hat, was denn die Rahmenbedingungen waren, in denen die russische Revolution als erste überhaupt stattgefunden hat. Und deshalb wunderst du dich dann heute noch, genauso wie das der Bettelheim getan hat, darüber, was die für komische Sachen gemacht haben. Zum Beispiel, dieses wird immer wieder zitiert, das Verbot der Bauern in die Städte zu ziehen. Klingt heute verrückt. Wie kann man sowas machen? Wie kann man die Freizügigkeit der Leute einschränken? Dass die da handfeste Gründe für hatten. Sie wollten nämlich verhindern, dass in den Städten Mord und Totschlag ausbricht, wenn die 100 Millionen Wanderarbeiter wie in China in Shenzhen einfallen. Und haben deshalb einfach das Problem, dass es in den Städten nicht genügend Arbeitsplätze und nicht genügend Wohnungen gab, dadurch Anführungsstriche gelöst, indem sie gesagt haben, dann bleiben die Leute auf dem Land und die zufälligerweise in der Stadt sind, die sind eben in der Stadt. Punkt. Und dann werden wir schon irgendwie sehen, wie wir das in den nächsten 30 Jahren hinkriegen. Das ist ein generelles Thema, was ich in der Analyse der sowjetischen Wirtschaftspolitik genauso belegen lässt, Bettelheim hat es ja ausführlich getan, wie man das über die Volksrepublik China und die 50er Jahre machen könnte oder über den Unfug, den Castro und Guevara in Kuba angestellt haben. Nämlich, welche Verrücktheiten lassen sich Revolutionäre einfallen, die in irgendeiner blöden kleinen Ecke der Welt mehr oder weniger zufällig die Macht erobert haben, umringt sind von der berühmten Mehrheit, die keine Revolution gemacht hat, manchmal einer Mehrheit sogar im eigenen Land, wie im Fall der Bolschewiki in der UdSSR, und die dann damit versuchen, irgendwie zur Rande zu kommen. Insbesondere damit zur Rande zu kommen, dass sie nichts haben. Keine Wohnung, keine Maschinen, keine Technik, nichts. Und dann regelmäßig, ungeduldig, weil um die Macht zu halten, muss man ja irgendwie stark werden, auf die in der Tat blödsten Ideen kommen, diese objektiven Beschränktheiten dadurch zu umgehen, dass sie Sozialismus in einem Lande machen, das war ja Stalins Losung, und dann all den Mist gemacht haben, den sie gemacht haben. Oder wie in Kuba die 10-Millionen-Kampagne gemacht haben. Oder wie in China den großen Sprung nach vorne gemacht haben. All das waren die Versuche, sich einzurichten in irgendeiner Elendsecke der Welt, in der man zufälligerweise die Macht hatte, keinen Gedanken darauf zu verschwenden, was man eigentlich tun müsste, um aus dieser Ecke rauszukommen, und es trotzdem in dieser blöden Ecke irgendwie zu schaffen. Dass das seine ganz handfesten objektiven Grenzen gehabt hat, das hat jeder dieser Regime meistens früher als später feststellen müssen.
Ja, Marx hatte
aber
recht,
wa? Auf die naheliegende Idee, dass von Kuba bis Detroit es näher ist als zu den 10 Millionen oder von Shanghai nach Japan es näher ist, als im Frieden mit den Bürokraten in Moskau zu finden, also auf gut Deutsch eine internationale Perspektive der ausreichenden Revolution zu entwickeln, von denen ja keiner bekommt.
Ja, ich nehme an, da gab es auch objektive Grenzen dafür.
Sie wollen und es doch gar nicht.
Rahmenbedingungen. Aber würde ich. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jedes Wort so gewählt hätte wie du, aber die Rahmenbedingungen, denke ich, spielen eine ganz große Rolle. Deswegen, die Lösung, die sie gefunden haben, natürlich gab es da hinter eine gewisse Rationalität, aber man muss sich halt natürlich fragen, ob diese Rationalität, wie du richtig gesagt hast, um sich halt an der Macht zu halten, dass also da Prioritäten gesetzt werden, ob diese Rationalität tatsächlich mit dem Programm, mit dem sozialistischen Programm vereinbar ist, und das würde ich halt verneinen. Das meinte ich auch mit Sachzwänge vermitteln, das war ein bisschen schwammig ausgedrückt, drückt sich auch immer schwammig aus, wenn es schwer zu fassen ist, aber dass man tatsächlich schauen muss, halt auf eine Bewegung zu setzen und auch ein Verständnis in der Bevölkerung über objektive Grenzen und Sachzwänge zu schaffen und eben die in einer gemeinsamen Bewegung zu heben. Dazu gehört natürlich auch eine öffentliche Debatte, dazu gehört Streit, weil ja vor allen Dingen auch eine Ökonomie ja keine Naturwissenschaft ist, ungeachtet des Selbstverständnisses der Wirtschaftswissenschaften, sondern es ist eher eine Geisteswissenschaft, würde ich sagen, weil es sich eben Effekte nicht so messen und vorhersagen lassen, weil man Statistiken eben nicht mit einem Thermometer messen kann und weil man sich, ja. Von daher gehört eine Debatte, denke ich, immer dazu. Und wir haben auch zum Beispiel, wenn man sich anguckt, zum Beispiel zur selben Zeit 36 in Spanien oder so, da würde man, ich würde mal behaupten, die relative Stärke der revolutionären Bewegung dort war größer als 1917 die Stärke der bolschewistischen Partei. Und auch da waren sie zu schwach. Auch da lag es nicht nur und vielleicht sogar nicht hauptsächlich an den militärischen Auseinandersetzungen und der Unterstützung durch Hitler-Deutschland und das faschistische Italien oder so, sondern auch da haben wir eine eklatante Schwäche in ökonomischen Konzepten, wie denn diese sozialistische Wirtschaft genau organisiert sein soll, was man sich denn unter einem Plan, unter einer gemeinsam, also ob man das Planung nennt oder kooperative Wirtschaftsführung und so weiter, wie das genau ablaufen soll. Und deswegen, denke ich, sind solche Debatten, solche Planungsdebatten auch für den nächsten Anlauf halt sehr, sehr wichtig. Damit wir uns halt nicht vor solchen Sachzwängen gestellt sehen und schlechte Lösungen für real existierende Probleme finden. Aus der Not heraus. Aber das war jetzt so meine persönliche Einschätzung zu dem Beitrag. Also, aber Bettelheim ist ja wie gesagt schon tot, da kann sich nicht mehr wehren. Wir haben auch nochmal im Vorwort haben wir nochmal ein bisschen versucht, wie gesagt, ich habe nur das Buch übersetzt, ich bin in den maoistischen Debatten der 70er Jahre nicht drin, habe auch kein Interesse, mich da einzulesen, aber in dem Vorwort gab es ein paar Leute aus dem Verlag, die da drin waren in diesen Debatten, und haben mal versucht, eine gewisse Einordnung von Bettelheim zu bringen, und was wir mit aufgenommen haben, war nochmal paar ausführlichere Zitate von einer Ehrentagung nach seinem Tod in Paris. Das war, glaube ich, 2007, diese Tagung, 2006 ist er gestorben, wo heute aktive Wirtschaftswissenschaftler, die lernen und forschen in Paris an verschiedenen Hochschulen, Elite-Hochschulen, die in den 80er Jahren mit bei Bettelheim gelernt haben, ihre Diss geschrieben haben, die also dann auch den Zusammenbruch der Sowjetunion begleitet haben, reflektiert haben und in dieser Zeit die Arbeit haben und weiterarbeiten und weiter an dieser Planungsdebatte arbeiten und halt quasi, das ist doch schon ein bisschen 30 Jahre alte Diskurs nochmal verorten in der Gegenwart, warum es wichtig ist, weiterhin darüber nachzudenken. Und das haben wir in dem Vorwort ein bisschen ausführlicher damit aufgenommen, weil es es leider nur als Audiodatei auf Französisch gibt. So. Aber wie gesagt, ich wollte nur sagen, dass es halt dort also Bettelheim Schüler gibt, die tatsächlich heute auch noch lernen und forschen und da in die Richtung weitergehen und die auch ganz klar als gestandene Wissenschaftler auch sagen, so, das Problem besteht weiter. Wir haben eine riesige Ungleichverteilung, nicht nur in der Frage Güter und Lebensmittel, sondern auch in der Frage der Entscheidungsgewalt, Verfügungsgewalt über Produktionsmittel, über das eigene Leben, in der Frage der Bildung und so weiter. Von daher stellt sich auch für solche Leute die Frage einer sozialistischen Umverteilung auch heute noch. Das finde ich auch ganz ermunternd und ermutigend.
Nein, es stellt sich nicht die Frage nach einer sozialistischen Umverteilung, sondern es stellt sich die Frage nach der Notwendigkeit einer sozialistischen Revolution. Sonst gibt es nämlich keine Umverteilung. Alle, die denken, in diesem System des Privateigentums könne man diese ja offensichtlichen irren unterschiedlichen Lebensverhältnisse irgendwie wieder näher bringen, diese Bilder von die Schere geht weiter auf und sowas. Als wenn man sie wieder zukriegen würde. Nein. Dass die Reichen reicher werden und die Armen ärmer werden, das gehört zu diesem System systematisch dazu. Und wenn man das weghaben will, dann muss man sich Gedanken machen, wie überhaupt erstmal in eine Situation kommt, dass man sich fragen kann, was machen wir denn nun? Und dann gehört ganz entscheidend dazu, dass man von Anfang an einbezieht, was macht man, wenn man erstmal nur für diese kleine Insel hat. Dein Einstieg war gleich mit Freiwilligkeit versus Unterdrückung der Mehrheit. Warum war denn das so eine komische Situation in Russland damals? Weil in den paar Städten ein paar tausend Arbeiter die Macht erobert hatten und das Russische Reich bestand im Wesentlichen aus einigen zig Millionen Bauern. Und die Bauern hatten überhaupt nicht das Interesse, den Sozialismus aufzubauen. Sondern wollten mehr Kühe haben, wollten ihre Teile verkaufen können und so. Und Überraschung, innerhalb von wenigen Jahren haben sich die Interessen der Städter, der Arbeiter, die endlich mal ordentlich was essen wollten, und der Bauern, die endlich mal ordentlich Kohle machen wollten, gebissen.
Ja, man kann es so, man kann es...
Wie kann man das nicht demokratisch entscheiden? Natürlich nur so weit sinnvoll, wenn alle, die demokratisch entscheiden wollen, auch die gleichen Ziele haben. Wenn aber in einer Gesellschaft recht massive bis gegensätzliche Interessen vorhanden sind, dann ist das mit demokratisch sein wollen irgendwie blöd, weil das wird gar nichts.
Ja,
Das kann gut geführt haben den Faschismus. Also wenn alle die gleiche Meinung haben sollen. Jetzt
rein akustisch nochmal, was war deine These?
Also wenn alle die gleiche Meinung haben sollen und das gleiche denken sollen, dann klingt das ein bisschen nach Faschismus.
Nein, andersrum. Demokratie funktioniert überhaupt nur dann, wenn in wesentlichen Fragen die Leute das Gleiche wollen. Wenn es in wesentlichen Fragen handfeste Unterschiede gibt, die einen wollen Mullahs an die Macht und die anderen wollen das nicht, dann kannst du darüber nicht demokratisch diskutieren. Dann setzen sich entweder die einen durch oder die anderen.
Wenn einer Gesellschaft... Das ist halt die Frage, zu welchen Mitteln du greifst.
Genau. Moment ist das tatsächlich ein zentraler Punkt. Ist. Also nicht nur das Problem ja nicht nur das war, dass eben die schlechte Lösung für real existierende Probleme gefunden wurden, sondern dass diese schlechten Lösungen auch auf eine unmenschliche Art und Weise durchgesetzt wurden. Und wenn wenn ich da einfach irgendwie an die Bücher von Schinkel Altmatov denke, wenn da irgendwie gezeigt wird, wie die Einzelnen tatsächlich bereit sind, an so einem Umgestaltungsprozess mitzuwirken, dieser Umgestaltungsprozess aber auf eine unmenschliche und lokale Art und Weise durchgesetzt wird, dann ist es nicht nur irgendwie eine schlechte Planwirtschaft, sondern es ist einfach nur Verbrechen an irgendwie den Träumen und Ideen und Wünschen der Deutschen. Und das ist echt nochmal ein Unterschied. Und da finde ich, ist das irgendwie in deiner Ausbildung der Wahrheit möglich.
Ich mach mal das Fenster zu, was höre ich vorne.
Genau, das ist ja so ein Moment, der in deiner Ausbildung einfach komplett fehlt. Als gäbe es quasi irgendwie einen Plan, sowohl irgendwie intellektuell als auch irgendwie ökonomisch, den es irgendwie nur richtig umzusetzen wäre. Und so eine Gesellschaft ist ja einfach auch irgendwie ein lebendiges Zusammenspiel, was auf verschiedenen Ebenen sich irgendwie artikuliert und reproduziert. Und da finde ich es halt auch echt so ein bisschen schwierig irgendwie und ein bisschen geschichtslos auch irgendwie bestimmte Ansätze immer noch in einer Art und Weise zu vertreten, irgendwie den ganzen Opfern gegenüber, die irgendwie auch für eine Sache mal gekämpft haben. So.
Würde ich auch so unterschreiben, weil es geht auch. Wenn du sagst, die Bauern hätten sich gegen die Arbeiter gestellt, dann mag das stimmen, mag aber auch nicht stimmen. Warum sollen die Interessen der Bauern weniger Legitimation haben als die der Industriearbeiter? So, das leitet sich vielleicht aus einem gewissen Ökonomismus, in einem gewissen Strang der marxistischen Theorie ab, aber breit gefasst, wenn man in einem breiten Sozialismusverständnis geht es ja darum, meiner Meinung nach die Lebensbedingungen für alle zu verbessern. Gleiches Recht und gleiche Pflicht, keine Privilegien. Und Privilegien hatten wir in der UdSSR zur Genüge. Gerechtfertigt oder nicht, also rationell begründet oder nicht. Sicherlich ist es schwierig, zum Beispiel einen Einheitslohn durchzusetzen und da hochqualifizierte Leute zu motivieren oder so. Sicherlich braucht es für eine gewisse Phase unter Umständen und so weiter an monetäre, finanzielle, sonstige Anreize, weil das zeichnet Bettler nochmal schön auf. Es geht auch nicht nur darum, es geht nicht nur um monetäre Anreize, weil der Nominallohn ist durchaus kräftig gestiegen. Es gab in den 30er Jahren bisweilen in den verschiedenen Krisen keine Waren, die sie damit kaufen konnten. Die hatten also einen Kaufkraftüberschuss. Und da sind dann quasi Naturalsachen oder eine Dacia und so weiter, Zugang zu Autos und so weiter, gehört auch zu Privilegien dazu. Und vielleicht braucht es solche Anreize. Aber darüber muss man diskutieren. Und diese Diskussion war in der Sowjetunion auch in den 30er Jahren dann irgendwann nicht mehr möglich. Was mich überrascht hat, wusste ich nicht, aber wie gesagt, ich bin jetzt auch kein Kenner der kommunistischen Geschichte oder so, aber dass es durchaus auch noch in den 30er Jahren Debatten auf dem Parteitag gab, dass es durchaus auch klang ja schon ein bisschen an in einem der Zitate im Stalinlager, Meinungsunterschiede darüber gab, welche Politik jetzt taktisch die richtige ist, ob man jetzt eine, so wie Molotow war das glaube ich, meinte, wir müssen halt nochmal eine Schippe drauflegen bei der Industrialisierung oder wie Ocho Kornice heißt der Mann, meinte so, ja, machen wir ein bisschen langsamer und dann kriegen wir wenigstens das hin, was wir uns vornehmen oder so. Das waren beide, die standen beide dem Stalin sehr nahe, waren damals Führungsgruppe, wo auch schon Leute wie Bukharin, den ich jetzt auch nicht näher kenne, und nicht näher einordnen kann, aber wo auch Leute schon sogenannte Linksabweichler, Rechtsabweichler, was auch immer, schon gesäubert worden waren, wo es da auch nochmal Debatten und offene Debatten auf dem Parteitag gab, so, fand ich ganz interessant. Auch von Kirov habe ich zum ersten Mal gehört, als ich das Buch gelesen habe, Leningrader Parteisekretär, der 34 ermordet wurde. Auch in Opposition, in einer gewissen Opposition, nicht in einer fundamentalen Opposition zu Stalin. Und ja, wenn man das so, also das finde ich interessant, der Details, die er da ausgräbt. Und wenn man das so sieht, dann bleibe ich dabei, dir nicht zuzustimmen, dass man grundsätzlich, also du wirst immer Dissens haben. Und deswegen musst du dir klar machen, mit welchen Mitteln du Dissens löst. Es gibt ein Recht auf, also die Anarchisten behaupten ja, es gibt ein Recht auf freie Assoziation, das heißt auch ein Recht auf freie Dissoziation, Trennung. So. Warum muss man das, dieses Zahnreich in der Form so behalten? Darüber kann man reden. Und man ist nicht gezwungen, notwendigerweise sich mit allen Mitteln an der Macht zu halten. Wenn man zu schwach ist als Bewegung, wenn man sein Programm nicht umsetzen kann, dann muss man vielleicht mal sich einig stehen, dass man einen Schritt zu weit gegangen ist.
So was kannst du selbst von Lenin nachweisen.
Ja, hat aber nicht gemacht.
Ja, da war er auch schon tot. Also gut wie, ja. Übrigens, das meine ich auch, dass es darum geht, diese unterschiedlichen Interessen überhaupt besser mal zu artikulieren, in Diskussion zu bringen und dann zu sehen, was man macht. Aber der Ausgangspunkt war eben in der Situation, wo ein paar Leute irgendwo was gewinnen, ist regelmäßig die Bandbreite dessen, was die Leute wollen, relativ groß. Und wie gehen sie damit um, dass sie, Anführungsstriche, immer die Minderheit sind und es mit anderen zu tun haben? Die Homogenität einer Gesellschaft vorauszusetzen, als Basis darüber, dass man dann sich unterhält, was macht man denn, das ist schon mal falsch, weil die gibt es gar nicht. Die wird es wahrscheinlich auch lange Zeit selbst in einer sozialistischen Gesellschaft nicht geben.
Ja, hat ja auch niemand behauptet.
Aber dann gleich, wie selbst du, bei Sachzwängen zu landen, die überhaupt keine Sachzwänge sind, sondern politische Entscheidungen. Zum Beispiel, wieso zum Teufel müssen eigentlich Arbeiter im Sozialismus Lohn beziehen? Wieso muss Lohnarbeit fortbestehen? Wieso muss Kredit fortbestehen? Wieso muss monetär abgerechnet werden? Diese Idiotien, die sich die sowjetischen Planer und Bürokraten geleistet haben, die haben ein Gürtelmaß dazu beigetragen, dass ihre Wirtschaft so scheiße funktioniert hat, wie sie funktioniert hat. In einer Planwirtschaft wäre es eigentlich vernünftig, dass man sich hinsetzt und erstmal feststellt, was hat man. Dann fragt man die Leute, was sie haben wollen. Dann wird man wahrscheinlich feststellen, ey, dafür reicht es aber nicht. Dann muss man irgendwie ausdiskutieren, was macht man jetzt und was verschiebt man auch später. In jedes Dorf eine Schule zu bauen, wird in vielen Ländern Afrikas erstmal nicht gehen. Also macht man irgendwelche Zentralschulen und bringt dann die Kinder notfalls eben 10 Kilometer mit Bussen hin oder was auch immer. Aber das sind dann konkrete Entscheidungen, was wollen wir und was wollen wir nicht. Und manche Sachen wird man auch machen müssen, obwohl man sie nicht will. Zum Beispiel der enorme Aufwand, den die UdSSR mit Rüstung gemacht hat. Kann man sagen, was sind das für Idioten? Wozu brauchen die eigentlich ihre Scheißpanzer? Ja, natürlich brauchen die die 34. Und der Schaden, die Rote Armee kaputt gemacht hat, hat Millionen von Sowjetbürgern das Leben gekostet, als Hitler über Russland hergefallen ist. Also selbst so ein Unfug wie Intelligenz, Menschen und Material für einen Scheißdreck wie Panzer und Raketen auszugeben, ist etwas, was per Saldo in einer Anführungsstriche sozialistischen Insel Sinn machen kann.
Ja, aber dein Punkt im Wesentlichen ist ja, dass man sich Lösungen überlegen muss, ja. Und dass man, warum man Geld braucht oder so weiter, ja. Und das ist aber, sich zusammenzusetzen und dann mal zu gucken, was wollen wir und wie kriegen wir es hin, Das ist ein bisschen wenig, würde ich sagen. Sondern ich denke, und man muss sich im Vorhinein schon Gedanken machen, man muss sie vertreten in der Gesellschaft, man muss sie ausarbeiten, man muss Kritik aufnehmen und so wird man besser vorbereitet in die politische Auseinandersetzung gehen, wird man auch die eigenen Handlungsmöglichkeiten, den eigenen Handlungsspielraum im Reich der Notwendigkeit, wie es so schön bei Marx heißt, ausdehnen und mit dem eigenen Handlungsspielraum das Reich der Freiheit ausdehnen können. Aber das braucht konkrete Überlegungen, das braucht konkrete Programme. So. Und ja, in den 20er Jahren war die Sowjetunion abgeschnitten vom Weltmarkt. Ja, es gab diese Integration in den Weltmarkt wieder. Ja, es war unter gewissen Umständen, unter gewissen Maßgaben notwendig. Und dafür brauchst du Geld, zum Beispiel. Aber das ist ja nur der außenwirtschaftliche Faktor. Ja, aber ich hatte es letztens schon mal bei einer Veranstaltung gesagt, ich bin leider kein Ökonom. Ich sage nur, man sollte in die Richtung mal nachdenken.
Ja, ich weiß nicht, ich finde es halt auch schwer, weil es gibt ja auch irgendwie nicht so diesen Punkt in der Geschichte, wo man so sagt, jetzt halten wir die Geschichte an und setzen uns erstmal zusammen und planen alles. Ich weiß nicht, also ich finde es ein bisschen schwer, diese Vorstellung. Deshalb, also ich, aber trotzdem, deine Beiträge finde ich auch sehr wichtig und Fragen, die sich daraus ergeben und im Arbeitslohn und so, also aus der ganzen Sache, also würde ich erstmal sagen, vielen Dank, das hat mir viel gebracht und so. Also ich ziehe halt zwei Punkte daraus, dass man halt einmal sozusagen sich über die Voraussetzungen einer sozialistischen Wirtschaft sozusagen klar machen muss und wann man das überhaupt machen kann, unter welchen Bedingungen. Ja, also ich meine, bei Marx gibt es ja schon irgendwie Punkte sozusagen, dass das nur in einer voll entwickelten Industriegesellschaft geht oder so, ob das dann so sein muss oder nicht. Das, Frage. Und andererseits, dass man halt die Frage, wie man das politisch vermittelt und wie man das sozusagen, ja, weiß nicht, so vermittelt, dass man irgendwie Mehrheiten dafür, also eine Mehrheit finden kann, die dahinter steht, ohne dass die sozusagen dissensfrei sein muss oder so, aber dass man es halt schafft, so irgendwie darüber erstmal reden zu können und sozusagen. Und deshalb fand ich diesen Punkt, wie du auch schon gesagt hast, mit den Sachzwängen, die vermittelt werden müssen, den finde ich eigentlich sehr gut, weil also Sachzwänge gibt es ja immer und das ist ja gerade ein Ding des Kapitalismus, dass dort die Sachzwänge eben nicht vermittelt werden. Also der Fetischcharakter besteht ja eigentlich sozusagen da drin, dass sozusagen dort nicht, dass nicht sichtbar ist sozusagen, woher die Sachzwänge kommen, wie die entstehen und so. Also das ist ein Punkt mit den Sachzwängen, die vermittelt werden müssen, dass man sozusagen dazu kommt, die erstmal vermitteln zu können und dann sozusagen, wenn man vielleicht was Neues plant, sozusagen offen darüber reden kann, wo Sachzwänge entstehen, wo die Ursprünge wirklich davon liegen und so, das finde ich eigentlich einen sehr guten Punkt.
Gegenrede. Ja. Das Reden von Sachzwang ist hier im Kapitalismus der Inbegriff der Bemäntelung genau, der kapitalistischen Interessen.
Da bin ich ganz
es ist ein Sachzwang, dass in unserem Unternehmen die Betriebsteile, die nicht mehr rentabel sind, geschlossen werden müssen, weil sonst kann das Unternehmen nicht überleben. Es ist ein Sachzwang, dass wir Hartz IV einführen, weil nur wenn wir die Arbeiter ärmer machen, können die Gewinne steigen und dann machen wir die Arbeit auf dem Weltmarkt noch weiter.
Ja, das ist ganz klar. Aber die Sache ist, dass es tatsächlich Sachzwänge gibt in der Auseinandersetzung mit der Natur.
Ja, geschenkt.
Das ist das Wesentliche.
Andersrum, in einer Gesellschaft, wo die Menschen wirklich Herr wären der Produktionsmittel, gibt es herzlich wenig Sachzwänge, sondern nur die wahrscheinlich sehr umfangreichen Diskussionen darüber, was will man eigentlich. Da kann man nämlich schon sehr unterschiedliche Sachen wollen. Einige davon sind vernünftiger und einige sind unvernünftiger. Aber ein Sachzwang, dass man zum Beispiel die Arbeiter mit Rubeln bezahlen muss, gibt es überhaupt nicht. Das ist eine ganz dumme politische Entscheidung.
Ja, okay, aber Probleme gibt es, da kann es ja trotzdem geben, dass die Wirtschaft nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat oder so. Das fand ich, also genau das, Sachzwang ist eigentlich immer so, dass, genau, das, also das Film ist eigentlich dann bei Sachzwang ist, und dann fand ich, war ich erstmal ganz verwirrt, als du das Wort sozusagen so benutzt hast.
Im positiven Sinne.
Ja, aber auch
im das heißt im positiven Sinne, ja.
Begriffen, aber es waren andere Begriffe, waren nämlich eben nicht Sacht, sondern sozusagen der, so ein Fetisch sozusagen, der sozusagen Sacht, sondern gesagt, wir haben jetzt Sacht, wir müssen Hartz IV einfällen oder auch einführen oder so, oder in Griechenland muss jetzt alles gespart werden und so, sondern ein Sachzwang, der wird sozusagen offen gedeckt, wie es so auch dazu kommt, weil es war ein anderer Begriff von einem Sachzwang, kann ich als der, der sozusagen sagt, wir haben Sachzwang, wir müssen jetzt hier Hartz IV einführen, sondern wo man sozusagen einfach offen damit umgeht, was eigentlich die wirtschaftliche Struktur gerade ist und wie es überhaupt dazu kommt, dass es eben irgendwo Probleme gibt oder so. Also es war quasi ein neuer Begriff von Sachzwang. Ich war halt auch erstmal irritiert, weil ich dachte, Sachzwang, das ist doch so das Wort der kapitalistischen
Ideologie. Der aufgeladenste politische Begriff zum Leute ideologisch totschlagen.
Ja, deshalb fand ich ja gar, weil es geht ja nicht einfach nur um Sachzwang, sondern um Sachzwang, der vermittelt wird. Und das passiert man ja im Kapitalismus ja eben gerade nicht. Also vermittelt kommt es auch an, was das jetzt für ein Begriff ist. Also vermittelt sozusagen, dass man wirklich sozusagen den Leuten erklärt, wie es überhaupt zu diesem Sachzwang, also nicht den Leuten erklärt, dass man aber versucht zu verstehen, wie es überhaupt zu diesem Sachzwang kommt.
Ja, man muss irgendwie dahin kommen, Entschuldigung, dass ich hier unterbreche, um dann zu unterscheiden zwischen dem, was notwendig ist und dem, was man ändern kann. So. Und darüber muss man sich halt vorher auseinandersetzen, Wissen erweitern und so weiter. Weil das Problem ist halt auch bei dem Panekok, die Arbeiterklasse Meister der Produktionsprozesse oder so. Und du hast gesagt, die Menschen. Es ist abstrakt gesprochen. Wir müssen es enger fassen. Wer redet womit? Wie stellen wir uns das vor? Wir brauchen auch Vorschläge. Wenn wir nur ganz allgemein sprechen, dann sagen die, okay, dann scheiß auf kapitalistischen Sachzwang, da ist mein Kühlschrank voll fertig. So. Und dann bleib mir weg mit deinem, die Menschen. So, wenn wir nicht mit denkbaren, plastischeren Konzepten kommen können, wie wir auch unterscheiden halt, was ist, wie es eine Ressourcenzuweisung, eine Allokation gibt. Weil es gibt, meiner Meinung nach, wirst du nie alle Wünsche erfüllen können. Von daher hast du immer einen Mangel, von daher musst du immer Entscheidungen treffen, was wird produziert und was nicht. Und man kann sich du kennst das alles schon von einer anderen Veranstaltung, man kann sich eine Selbstverwaltung auf Betriebsebene sehr gut vorstellen. Wenn wir uns Literatur zur jugoslawischen Selbstverwaltung ansehen, wird auch dort sehr deutlich, dass auch dort schon sehr schwierige Probleme auftauchen. Was Kompetenz, was Erfassung der Wirklichkeit überhaupt anbelangt. Und es wird bei uns in der Propaganda häufig flapsig abgetan. So. Irgendwie, ich habe letztens Dietmar Dart gelesen, da sagt, wird diskutiert, Entscheidungsfindung findet statt, so, das wird dann an die Zentrale weitergeleitet und die arbeitet den Beschluss aus. Ich arbeite mit Text. Ich weiß, welche Entscheidungen du treffen kannst, wenn du den Text ausarbeitest. Und genau das sieht man auch sehr schön, wenn man die Texte, wenn man die rhetorischen Schlenker von Lenin schon liest und Stalin erst recht, dann liegt genau da der Hase im Pfeffer für die Entscheidungsfindung, für die Beschlussfassung. Und da müssen wir uns überlegen, wie wir damit umgehen wollen. Und das ist allein nur auf betrieblicher Ebene. Wenn da können wir nochmal drüber reden, ob das anders zu organisieren ist, aber wir werden erstmal die Produktionsmittel übernehmen müssen und dann neu konzeptionieren oder ganz neu konzeptionieren oder so. Aber erstmal müssen wir mit denen arbeiten. Das heißt, es wird eine gewisse Art von Übersichtsaufgaben, Managementfunktionen geben, wie man da eine Rotation reinbringt, wie man das Management der Basis unterwirft. Da gibt es sicherlich Ideen, aber und ein wesentliches Problem ist auch, dass wenn du so eine Aufgabe hast, so eine Managementaufgabe, dann zeichnest du das Bild. Dann legst du die Entscheidungsgrundlage. Dann kann es natürlich, kann es immer sein, dass es halt einen Stachanow gibt oder so, der sagt so irgendwie, so läuft das nicht und so, wir machen, wie wäre es, wenn wir das so und so machen, weil das ist unser gemeinsames Ziel und das ist besser. Aber das wäre im Prinzip eine Ausnahme und wir müssen systemisch denken, wie kommen wir dahin, diese Herrschaftsposition, die so im Management sich befindet, wie man das abbauen kann. Aber gut, ich bin ganz kurz noch, also das ist nur auf betrieblicher Ebene. Und eine Entscheidungsfindung auf einer regionalen Ebene oder volkswirtschaftlichen Ebene, geschweige denn Klimawandel globaler Ebene oder so, da haben wir noch sehr viel zu tun.
Also ich habe mich auch gefragt, du hattest ja irgendwann mal den Punkt mit der Produktivität, die gibt es im Kapitalismus durch die Konkurrenz der Einzelkapitale und der Plan hat es versucht, aber hat halt nur die Ausbeute hinbekommen. Einmal die Frage ist, ist das wirklich notwendig, hohe Produktivitätsziele zu haben oder kann man da einfach theoretisch sagen, nee, ein bestimmtes Level reicht oder wenn man es braucht, dann gibt es da eine Theorie, wie man das hinkriegen könnte?
Keine Ahnung, also wie gesagt, ich bin mir sicher, dass es da umfänglichere Überlegungen gibt, als die ich kenne. Und wie gesagt, wir haben ja nachher nochmal Übergangsgesellschaften um 16 Uhr den Vortrag. Was ich auch häufig halt in so einer Art von, also in so linksradikalen Büchern halt lese, ist halt so, ne, natürlich muss es langsamer laufen. Was ich politisch auch gut nachvollziehen kann. Ich hätte auch kein Problem damit. So, ich brauche nicht alle 5 Jahre ein neues Handy oder sowas. Oder alle 2 Jahre oder was. Die Sache ist aber, naja, das sind 10 oder so. Aber das ist meine persönliche Sache so. Und die Frage ist halt, ich glaube nicht, dass es historisch, dass es ökonomisch notwendig ist oder so. Aber andererseits sieht man natürlich auch, dass viele Leute, jetzt mal viele Menschen in der Gesamtmenschheit oder so, halt ärgsten Mangel leiden oder so und da Produktivitätszuwachs und eine Produktionssteigerung ist ja nochmal zwei was Verschiedenes. Und Produktivität ist ja auch immer gut, weil kriegst du das Gleiche raus, wenn du weniger arbeitest oder so. Aber können wir durchaus vorstellen, dass man über Produktionssteigerung auch reden muss so, und über natürlich auch Produktivitätssteigerung. So. Und ich finde halt, wenn man sagt so, wenn man in der politischen Debatte sagt so, naja, klar ist es langsamer und so und wir müssen auch alle gemeinsam diskutieren und so, dann weiß ich nicht, wie viele Leute man da mitnehmen kann. So. Das war nicht nur beim Dart, der mit der Langsamkeit geredet hat, auch Karl-Heinz Roth schon vor Jahren. Bin mir da nicht so sicher.
Also aber ist sicher, meine persönliche Meinung. Muss Produktivität steigern. Weil davon lebt das Kapital, dass es sich besser verwertet als die Konkurrenz. Von daher ist, koste es, was wolle Produktivität steigern.
Das war ja nicht die Frage.
Was wir, wenn wir die Herren der Produktion wären, machen würden, that depends. Und da hat Andreas, glaube ich, schon auf einige wichtige Punkte hingewiesen. Zum Beispiel ärgert mich, dass manche Linke davon ausgehen, man macht hier in Deutschland die Revolution, da kann man übermorgen die 3-Tage-Woche einführen, weil es wird alles, was es gibt, gibt es ja im Überfluss, braucht man nur zu Aldi zu gehen. Oder zu KDW, sieht man es, je nachdem, was man haben will, ärgerweiß. Dass das eine sehr beschränkte Sichtweise ist und dass das schon ändert, wenn man nur ganz Europa sich anschaut. Geschweige denn, was wäre denn, wenn Europa und Afrika zusammen ihre Planung machen würden? Dann meine ich auch, dass in vielen Werken würde dann nicht weniger gearbeitet werden, sondern mehr gearbeitet werden. Medizinspritzen für Malariabekämpfung in Afrika würde man sind wahrscheinlich rund um die Uhr produzieren. Oder. Oder Krankenhausausstattungen, um wenigstens alle 500 Kilometer eine Klinik in Kongo hinsetzen zu können. Aber das sind doch alles Sachen, die dann entschieden werden, wenn man sich anschaut, welches Gebiet haben wir, wie ziehen die Leute mit und was kann man dann machen? Wenn zum Beispiel ein Großteil der Leute sagt, nee, also das mit dieser Akkordhetze, 8 Stunden am Tag, das habe ich lange genug gemacht, jetzt sind wir die Herren. Bänder langsamer stellen und 4 Tage reichen. Dann wäre es sehr blöd, wenn du dann versuchen würdest zu sagen, es muss aber, wir brauchen unbedingt eure Produktion. Wenn die dann immer noch nichts einsehen, dann musst du eben mit dem leben, was du zusammenkriegst an Produktionsergebnissen. Man kann dann natürlich auch den Aspekt, wir müssen ja weniger produzieren, wenn die Leute weniger wollen, ins Verrückte steigern und wie Mao in den 50er Jahren dann sagen, Askese, das ist der wahre Kommunismus. Wenn man nichts will, dann hat man das Ziel erreicht. Und das nur, weil man nicht produzieren konnte. Also dieser Asketismus ist regelmäßig, als Ideologie ja auch, Ergebnis davon, dass man entweder als Maoist in den 50er Jahren in China es objektiv nicht anders hingekriegt hat.
Ja, man kann sich schön reden. Ja.
Heutzutage, mit dem wenigen, was man mit Aufstocker und ich weiß nicht was und Teilzeitarbeiten hinkriegt, halt eh nichts leisten kann. Dann aus diesem Elend umgekehrt eine Ideologie zu machen, ich brauche auch gar nicht mehr. Wenn ich mich einschränke, dann bin ich auch zufrieden, ist genauso blöd.
Ja, also wie gesagt, man kann sich schön reden. Du wolltest noch was sagen? Nee? Okay. Ja, dann vielleicht diskutieren wir draußen weiter oder so. Also ich würde gerne mal einen rauchen gehen.
Wolltest du schon vor Stunden?
Genau. Schön, dass ihr da wart, danke.